Okay, ich muss euch ganz kurz was erzählen. Weißt du noch, Freddy, als wir letztes Jahr bei dir auf der Terrasse saßen und du zu mir meintest, ich habe da gerade so eine App für Frauen entdeckt?
Ja, und ich habe ernsthaft überlegt, ob ich es dir überhaupt erzählen soll.
Hä, warum? Weil es dir unangenehm war oder warum?
Ja, irgendwie schon so ein bisschen, weil ich meine, bei Audioerotik hat man irgendwie sofort so ein Bild im Kopf, aber Fantasy war einfach komplett anders, als ich dachte.
Ich weiß total, was du meinst, Freddy. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir Fantasy schon seit über einem Jahr nutzen. Also spätestens seit unserer ersten Kooperation. Und wir haben euch auch schon ein paar Mal davon erzählt. Ich finde nämlich bis heute, dass sich das eher wie Selfcare anfühlt, als wie, ich konsumiere jetzt irgendwie stumpf irgendeinen Content.
Das ist so. Ich meine, wir Frauen, wir werden im Kopf abgeholt. Wir brauchen Stimmung, Fantasie, Spannung und nicht eben nur so reine Performance.
Und, Freddy, ganz, ganz wichtig, auch weibliche Perspektiven. Und das merkt man dann auch sofort. Also ich hatte irgendwann so einen Moment, da habe ich so richtig drüber nachgedacht und bewusst zugehört, was ich da gerade höre. Und da dachte ich so, ach krass, deswegen fühlt sich das irgendwie so intim an, weil nicht alles so auf den männlichen Blick ausgerichtet ist.
Und was ich halt auch so schön finde, es gibt ja wirklich einfach alles. Also man kann auch mal die Fantasie ein bisschen schweifen lassen. Es geht romantisch, es gibt Softes, mal ein bisschen mutiger, mal ein bisschen kinky. Also je nachdem, worauf man gerade Lust hat. Und über die Stimmen müssen wir gar nicht sprechen. Ihr wisst es alle, Raphael ist mein Favorit.
Und ich finde auch toll, dass man nicht visuell überreizt wird, ne? Dass da nicht irgendwie was vor den Augen rumflackert, kein Scrollen, nicht irgendwie Bildschirm, sondern wirklich alles im Kopf passiert. Und ja, was soll ich sagen, Freddy? Raphael, ich liebe ihn doch auch.
Probiert Fantasy doch einfach mal aus. Bei Fantasy gibt es über 1700 Audio-Stories, also es ist für euch was dabei. Und das Probeabo kostet nichts und das einen ganzen Monat lang.
Und mit unserem Code DARKFANTASIES spart ihr zusätzlich noch 25 Euro auf das Jahresabo. Ihr bekommt dann auch 2 Tage vor Ablauf nochmal eine Erinnerung und könnt jederzeit kündigen.
Alle Infos und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge.
Ruhm, Macht und die dunkelsten Abgründe der Promi-Welt. Dark Secrets.
Gérald Marie, 25 Jahre lang Europachef der Agentur Elite, der damals mächtigsten Modelagentur der Welt. Er hat Naomi Campbell groß gemacht, Cindy Crawford, Claudia Schiffer. Er war mit Supermodel Linda Evangelista verheiratet. Das ist die öffentliche Seite. Die andere Seite, 4 Frauen werfen ihm Vergewaltigung vor. Eines der mutmaßlichen Opfer war 17 Jahre alt. Vor 2 Wochen haben wir über Epsteins Mann in Paris gesprochen, über den Architekten von diesem wirklich grauenvollen Netzwerk, Jean-Luc Brunel. Jean-Luc Brunel ist tot, genauso wie Epstein, unter sehr ähnlichen Umständen. Aber es gab noch einen Namen in Epsteins sehr engem Kreis. Noch einen Namen aus Paris, Gérald Marie. Er lebt übrigens auch noch. Und jetzt wird gegen ihn ermittelt. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets und zu unserem 2. Teil. Ich bin Friederike Goldkamp.
Und ich bin Nina Lenzen. Ja, und genauso wie bei dem 1. Teil haben wir uns das Thema jetzt angenommen, weil es, wie Freddy eben schon sagt, jetzt aktuelle Ermittlungen gibt. Und die liegen vor allem daran, dass die Epstein-Files veröffentlicht wurden, die das ganze Ausmaß eben offengelegt haben und vor allem gezeigt haben, wie weitreichend das Netzwerk von Epstein ist oder war vielmehr, ne? Und dass er nicht nur in Amerika tätig war, sondern auch auf der ganzen Welt, vor allem auch in Frankreich. Und nachdem die US-Regierung dann eben diese tausenden Unterlagen veröffentlicht hatte, hat die Pariser Staatsanwaltschaft umfassende Untersuchungen schon eingeleitet. Also es ist schon ein bisschen länger im Gange. Im Mittelpunkt steht dabei die ganze Zeit die Frage, wer hat Epstein dabei unterstützt, seine Taten auch in Frankreich zu begehen, etwa durch die Vermittlung potenzieller Opfer? Im Zuge dieser Ermittlungen haben sich bei der Pariser Staatsanwaltschaft dann rund 1 Dutzend weitere mutmaßliche Betroffene gemeldet. Insgesamt sind es inzwischen etwa 20 mögliche Opfer, die mit den Behörden in Kontakt stehen. Und genau die werden gerade angehört, so hat es die Staatsanwaltschaft durchgegeben. Von diesen rund 20 Personen, die als Opfer geführt werden, sind etwa 12 den Ermittlern zuvor noch nicht bekannt gewesen. Also die sind jetzt ganz neu auf der Bildschirmfläche sozusagen erschienen. Und neben den Personen, die den 2019 verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein beschuldigen, geht es auch um mutmaßliche Opfer des Modelagenten Jean-Luc Brunel. Da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, im 1. Teil, sowie des früheren Agenturchefs Gérald Marie von der renommierten Modelagentur Elite. Und ich kann so viel jetzt auch vorweg sagen, so wie auch im ersten Teil, es macht einen wütend, was gleich kommt, weil es werden sehr viele Frauen sein, die sprechen und immer wieder werden diese Vorwürfe laut und erstmal passiert gar nichts. Ja, aber jetzt gerade, und das macht natürlich so ein bisschen Mut, dass man hier sagen kann, okay, das ist wieder so ein bisschen im Gange, denn die Frauen fordern jetzt gerade die Behörden auf, dass das Verfahren gegen Gérald Marie wieder aufgenommen wird. Und genau da möchte ich jetzt einmal hier reingehen, denn stellvertretend für diese ganze Gruppe an Frauen haben das schwedische Ex-Model Ebba Karlsson und die Journalistin Lisa Brinkworth, die wird auch noch wichtig, haben ein Schreiben an die Pariser Staatsanwaltschaft geschrieben. Und Lisa sagt zum Beispiel, wir wollen, dass die Ermittler klären, welcher Art die Verbindungen zwischen Epstein und Gérald Marie waren und ob Marie gemeinsam mit Epstein in Straftaten verwickelt war. Sie geben auch an, dass sie Beweise haben, dass sie E-Mails haben, dass sie Dokumente vorlegen können, die die Zusammenarbeit zwischen Gérald Marie und Jean-Luc Brunel und Epstein belegen können. Also ich sage das deswegen, weil das einfach verdeutlicht, wie diese drei Männer zusammengearbeitet haben. Über Jean-Luc Brunel wissen wir mittlerweile, was das für ein krankes Schwein war. Das muss ich einfach so sagen. Und jetzt kommt Gérald Marie in dieser Folge auch noch auf die Bildschirmfläche. Das scheint mein neues Lieblingswort zu sein. Das habe ich jetzt zweimal in kürzester Zeit gesagt. Wow. So, nach Angaben der Staatsanwältin wurden bislang keine der Beschuldigten in Frankreich vernommen. Zunächst prüft man jetzt erstmal die Verbindung zu Epstein und untersucht das alles ganz genau. Und das wird natürlich gemacht anhand von Daten aus den Computern, Telefonverbindungen und Adressbüchern. Wir fangen aber jetzt hier einmal von vorne an, denn Gérald Marie war, wie Fredi eben auch schon gesagt hat, 25 Jahre lang Europachef der Agentur Elite. Er war zwischenzeitlich mit Linda Evangelista verheiratet, aber es gab natürlich eine ganz, ganz andere Seite. Gérald Marie wurde 1950 in Paris geboren. Er stammt aus sehr einfachen Verhältnissen. Sein Vater hat als Elektriker gearbeitet. Andere Quellen gibt es auch, die nennen ihn Krankenhausverwalter, also sowas wie ein Hausmeister wahrscheinlich. Und bevor er dann in die Modelbranche einstieg, war Marie kurzzeitig als Tänzer im Fernsehen unterwegs. Sein Einstieg in die Modewelt fand er dann als Assistent bei der Agentur Paris Planning, wo er sich relativ schnell hochgearbeitet hat und dann schließlich zum kaufmännischen Leiter aufgestiegen ist. 1986 fusionierte Paris Planning, ich weiß nicht, wie man es am besten jetzt ausspricht, mit Elite Model Management und Marie hat dann erstmal eine Abteilung übernommen, dann aber die Leitung des gesamten französischen Büros. Das verdeutlicht schon hier einmal, wie einflussreich er auch dann mit diesem Schritt wurde. Ne? Also der hatte da auch ordentlich was zu sagen. Und 25 Jahre lang war er Europapräsident von Elite. Und Elite ist wirklich eine der krassesten Modelagenturen der Welt. Ne? Der Hauptsitz ist in Paris. Die sind super renommiert, prestigeträchtig ohne Ende. Wenn du da unter Vertrag bist, sag ich mal, hast du eigentlich schon gewonnen. Und das macht es eigentlich auch nur schlimm, genauso wie bei Jean-Luc Brunel, dass du da sagen kannst, genau hier fühlten sich die Menschen ja eigentlich und die jungen Frauen vor allem wohl und sicher, weil es halt eben so eine krasse Agentur war. Und genau da passierte das dann eben auch. Marie galt als Mann mit dem richtigen Auge. Er konnte Talente erkennen und unbekannte junge Frauen in Supermodels verwandeln. Unter seiner Ära wurden Karrieren wie die von Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Helena Christensen und Christy Turlington aufgebaut. Also die Supermodels der 90er. Es gibt ja so ein oder mehrere, aber ich habe so dieses eine Foto im Kopf, gerade von diesen 90er Jahre Supermodels. Da ist eine nach der anderen irgendwie schöner als die nächste. Ja. Die sind einfach nur krass und genau die hat der alle mit groß gemacht. Man merkt schon, wie viel Einfluss dieser Typ hatte. Eine einflussreiche Castingdirektorin der Zeitschrift Elle sagte einmal, ohne Männer wie Gérald Marie hätten diese Frauen kein Vermögen gemacht. Also der hatte da ordentlich was zu sagen. 1987 hat er Supermodel Linda Evangelista geheiratet und war auch an ihrem kometenhaften Aufstieg beteiligt. Die Ehe hielt dann nur ein paar Jahre bis 1993. Marie hat aber in all der Zeit und auch danach noch den Glamour dieser Branche komplett geliebt. Ne? Also der Typ war immer, der sah picobello aus, er hatte maßgeschneiderte Anzüge im An, ein Chauffeur, Reisen zwischen Paris, New York, London und Mailand, Sommer auf Ibiza, also genauso, wie man sich das einfach vorstellt. Dieses Leben lebte dieser Mann einfach von Beginn an. Der war der Prinz der Modewelt, der wurde hofiert, aber auch gefürchtet zugleich. Er hatte schon so einen Ruf. Denn hinter den Kulissen war die Atmosphäre bei Elite schon eher von so einem Männergehabe irgendwie, ne? Und alles so sehr sexuell geprägt schon. Zeitgenossen und Menschen, die zu der Zeit auch da gearbeitet haben, beschreiben Marie als taktil. Also ein Mann, der Frauen ungefragt angefasst hat, zum Beispiel. Ne? Also er durfte ja, in Anführungsstrichen, weil er musste ja sozusagen deren Körper bewerten und irgendwie schauen, dass das alles gut ist. Also er hat sich unter dem Deckmantel seiner Position, hat er sich Dinge erlaubt, die man eigentlich nicht machen sollte. Ein ehemaliger Chauffeur erinnert sich, wie Marie nach Abenden im Restaurant mit mehreren jungen Frauen im Auto davonfuhr. Das Logo von Elite wurde ja von dem Gründer John Casablancas, der selbst auch sehr fragwürdig ist. Ja, das war so ein bisschen wie so ein obszöner Scherz. Weißt du, also die haben da so sich so einen Spaß draus gemacht, die Männer. Und diese Kultur war kein Geheimnis. Ehemalige Models berichteten dann, dass Maries Verhalten ja schon ein offenes Geheimnis war. Also man wusste das in der Branche. Junge Frauen, die gerade in die Branche kamen, lernten damit umzugehen, dass sie sexuelle Belästigung als Kompliment betrachten. Allein das finde ich so bitter und so traurig, dass du, wenn du in dieser Branche Fuß fassen wolltest, eigentlich gar keine andere Chance hattest, als das hinzunehmen und zu akzeptieren. Weil wenn du dich dagegen aussprichst, dann hast du direkt verloren.
Was sie aushalten mussten, ne?
Ja. Ja. Also demütigend auch vor allem, ne? Das finde ich so schlimm, aber auch irgendwie, das macht ja auch Angst, wenn du das Gefühl hast, du kannst nichts sagen, du kannst dich nicht wehren, weil ansonsten ist dein großer Traum innerhalb von 3 Sekunden von einem einzigen Mann, wird es kaputt gemacht.
Zunichte gemacht.
Ja, genau so ist es. So, und dann ging das los, dass einige Frauen, Friedi hat es eben im Intro auch schon gesagt, es waren dann 4, sich damals gemeldet haben und schwere Anschuldigungen gegen Gérald Marie erhoben haben. Also, wir haben einmal die bekannteste Stimme, das ist das ehemalige Topmodel Karen Mulder. Die hat 2021 sehr öffentlich erklärt, dass sie mehrfach von Marie vergewaltigt worden ist und deshalb danach auch schwere psychische Krisen erlebt hat. Das war ihre Aussage damals. Ich habe das jetzt gar nicht unbedingt chronologisch, sondern erstmal, das fand ich so das Allerheftigste. Dann hat sich im Sommer 2021 die Lage weiter verschärft. Dann hat US-Model-Ikone Carrie Otis eine formelle Beschwerde eingereicht und später auch ein Zivilverfahren angestrebt. Und in dem hat sie gesagt, Marie habe sie mit 17 Jahren vergewaltigt und wiederholt missbraucht. Carrie Otis, muss ich vielleicht noch ein bisschen deutlicher darauf eingehen. Die war 17, als sie von Elite, von der Agentur, 1986 nach Paris geholt wurde. Und sie gibt an, dass Marie ihr Kokain gegeben habe, um ihr beim Abnehmen zu helfen. Dann
auch,
habe
auch gut.
Auch schön, auch, ne? Ja, es ist so ein 17-jähriges Mädchen, die kommt aus Amerika nach Paris. Also um einfach nur nochmal zu verdeutlichen, dass es aber offensichtlich ein großer Traum von ihr war, weg von ihren Eltern, weg von ihrer Familie, von ihrem sicheren Umfeld, in eine fremde Stadt mit einer fremden Sprache. Und dann kommt die an so ein, ja. Und der gibt ihr dann erstmal Koks, damit sie abnimmt, um irgendwie ihren Traum weiter zu verwirklichen. Und genau dann habe, sagt sie, auch die sexuelle Gewalt begonnen. Über Monate hinweg sei sie von ihm vergewaltigt worden. Zudem wirft sie ihm vor, sie in die Gesellschaft reicher Männer in Europa gebracht zu haben, für Zwecke, die nichts mit ihrer Modelkarriere zu tun gehabt hätten. Otis spricht zum Beispiel von Schock und Dissoziation, die sie lange Zeit danach begleitet haben, also als Folgen von diesem Erlebten ein richtiges Trauma hatte. Wir haben Wendy Walt, die war ebenfalls 17. Auch sie gibt an, von Marie vergewaltigt worden zu sein. Jill Dodd, sie war 20 Jahre alt, als ihr nach eigenen Angaben dasselbe widerfuhr. Sie leidet nach eigener Aussage bis heute an posttraumatischer Belastungsstörung und hat Schwierigkeiten, Männern zu vertrauen. Jahrelang habe sie aus Scham geschwiegen. Auch hier wieder das klassische Bild, was wir so oft haben, dass die Frauen sich nicht trauen, gegen diese machtvollen Männer sich irgendwie zu wehren, auszusprechen. Ebba Carlson, sie war ebenfalls 20 zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Übergriffs und berichtet von sexuellem Missbrauch. Und jetzt kommen wir zu Lisa Brinkworth, die ich eben im Intro auch schon erwähnt hatte, eine BBC-Journalistin, die spannend wird in diesem Fall, denn sie hat 1998 ein Jahr lang verdeckt als Model für eine investigative Reportage gearbeitet. Und sie gibt zum Beispiel an, dass Marie sie in einem Mailänder Nachtclub angegriffen habe und ihr 450 Euro für sexuelle Dienste angeboten habe und sagt halt eben, er hat sie ja festgehalten und sexuell angegriffen. Gegenüber ihrem männlichen Kollegen, der ebenfalls verdeckt recherchiert hatte, soll Marie geprahlt haben, er wolle mit der Siegerin des nächsten Nachwuchswettbewerbs schlafen. Die Bewerberin waren im Durchschnitt 15 Jahre alt.
Dass sie auch damit so geprahlt haben.
Ja.
In dem Club und in der Öffentlichkeit oder in der Branche geprahlt haben. Das ist so ekelhaft und dass ja dann einfach das hingenommen wurde.
Ja.
Als der Wahrheit so.
Ja. Genau, das ist es. Und aufgrund dieser Recherche haben sich dann natürlich die Frauen, die ich eben auch schon erwähnt habe, zum Beispiel Ebba Carlsson, ermutigt gefühlt, dann auch auszusprechen und etwas zu tun und sich zu melden. Das Ding ist nur, dass all das, was in dieser Doku dann eben war, minderjährige Models, die mit Drogen gefügig gemacht wurden, sexuelle Leistungen im Austausch für Karrierechancen irgendwie gang und gäbe waren, all das wurde in dieser Doku thematisiert. Es war bekannt, nochmal zur Wiederholung, 1999 kam die Doku raus, man wusste das also schon sehr, sehr, sehr lange. 2020 hat Lisa Brinkworth dann zum Beispiel erst Klage auch eingereicht, weil aber diese Doku, dagegen hat sich die Modelagentur Elite zum Beispiel gewehrt. Na, also nach dieser Ausstrahlung hat Elite BBC verklagt und es kam dann zu einer vertraulichen Einigung, in der sich die BBC verpflichtet hatte, das Filmmaterial nicht erneut auszustrahlen. Brinkworth sagt danach, sie wirft dem Wender eigentlich vor, das Beweismaterial zurückzuhalten, okay, was ihr sozusagen die juristische Verfolgung dann eben erschwert hatte, ne? Deswegen erst so spät diese Klage. Weil halt alles zurückgezogen wurde. Also über diese Einigung wurde Stillschweigen bewahrt. Man weiß nicht genau, was da Thema war. Die haben sich einfach im Hintergrund geeinigt und alles wurde mehr oder weniger stillschweigend beerdigt. 2001 hat dann die Agentur die Klage fallen gelassen, weil die sich eben im Hintergrund geeinigt haben. Das Ding ist, ähnlich wie bei dir und deinem Fall, Freddy, dass die Vorwürfe sich in den 1980ern und 90er Jahren eben ereignet haben, dass die formellen Beschwerden erst im September 2020 in Paris vor allem eingereicht wurden, ne, eben von Lisa Brinkworth, die das Stein ja eigentlich ins Rollen gebracht hat und diese Frauen ermutigt hat, sich auch zu melden. Und genau so kam es dann, dass sich dann am 21. November 2020 zum Beispiel noch weitere Frauen öffentlich zu Wort gemeldet haben, was man so ein bisschen als MeToo-Moment der Modebranche bezeichnet, ne? Also, dass man damals sagt, okay, das war so ein bisschen historischer Moment. Ja. Genau, da tut sich was. Und dann gab es auch Ermittlungen, die werden von der Kinderschutzeinheit der französischen Polizei geleitet, weil eben auch Übergriffe auf Minderjährige stattgefunden haben. So, wir spulen ein paar Jahre vor und jetzt kommt der Part, der mich richtig sauer macht. Am 13. Februar 2023 hat dann die Pariser Staatsanwaltschaft die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Gérald Marie eingestellt. Die Begründung lautete damals, dass die mutmaßlichen Taten zu lange zurücklegen und deshalb nach französischem Recht verjährt seien.
Warum gibt es das? Warum gibt es diese scheiß Verjährungsfrist? Das ist so... Das macht mich so fertig, weil ja einfach immer wieder wir ja mitbekommen oder in unseren Recherchen, dass die Frauen ja oft einfach ganz, ganz lange brauchen, um darüber zu sprechen, weil sie sich schämen, weil sie Angst haben zu Recht vor diesen mächtigen Menschen. Ja, ich meine, keine Ahnung, wenn der, du hast ja auch gesagt, der Gérald hat die auf irgendwelche Partys mitgeschleppt von irgendwelchen krassen CEOs, von irgendwelchen Politikern. Das ist ja dann so nach dem Motto, wer weiß, wen du da alles kennenlernst. Klar. Und wer dich dann da angrapscht auf diesen Partys.
Ja.
So, und dann gehst du ja nicht gegen die vor. Und mich macht das so sauer, dass das dann mit der Verjährung und dass die dann irgendwann den Mut aufbringen, darüber zu sprechen.
Und dann so eine von Latz wieder geknallt bekommen.
Und einfach nichts, aber dann schon wieder nichts passiert.
Genau so ist es. Und genau so war es auch eben für die betroffenen Frauen ein richtig krasser Rückschlag am Ende, weil die, wie du sagst, sich getraut haben und am Ende wird ihnen nicht geholfen. Aber es bedeutete nicht das vollständige Ende des Falls, denn vor allem Lisa Brinkworth zum Beispiel hat angekündigt, ihren Fall auf anderen Wegen, weil du kannst ja, selbst wenn es strafrechtlich nicht weiterverfolgt werden kann, kannst du zivilrechtlich zumindest Verfahren anstreben, ne? Und das wollte sie halt eben machen. Und weiter darum kämpfen. Und schön fand ich auch damals vor allem in der Zeit, dass die Reaktionen aus der Branche sehr positiv waren. Zum Beispiel Carla Bruni, auch eines der berühmtesten Models der 90er Jahre und die ehemalige First Lady Frankreichs, hat damals öffentlich erklärt, genug ist genug, ich stehe neben Carrie und den anderen Überlebenden. So, ne? Also hat sich da öffentlich hingestellt. Das ist ja wahrscheinlich
selber mitbekommen.
Das denke ich nämlich auch, ne? Weil die war ja auch in dieser ganzen Clique, sag ich mal, und in diesen Gruppen unterwegs. Zeit.
Ja.
Ja, richtig. Helena Christensen zum Beispiel hat auch gesagt, sie stehen neben diesen mutigen Frauen den ganzen Weg. Die war ja auch in der Zeit da. Ob und was die Frauen vielleicht dann auch erlebt haben, I don't know, aber sie haben jedenfalls nichts gesagt. Linda Evangelista, die Ex-Frau von Gérald Marie, hat die Frauen gelobt für ihren Mut und erklärt, aufgrund meiner eigenen Erfahrung glaube ich, dass diese Frauen die Wahrheit sagen. Auch krass.
Ja, total krasse Aussage.
Ja, finde ich nämlich auch. Also das war zu dem Zeitpunkt, und ihr wisst es ja jetzt schon aus dem aktuellen Anlass und aus unserem Intro, dass jetzt gerade das alles wieder ins Rollen gebracht wird, wegen vor allem der ganzen Epstein-Falls, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich habe mich dann natürlich gefragt, was hat der Dude dann danach gemacht, ne? Weil diese Vorwürfe waren im Raum, wie ging es dann für ihn weiter? Ja. Anfang der 2000er hat er nochmal geheiratet, eine russische Redakteurin und ehemaliges Model, mit der er auch eine Tochter hat. Zeitgenossen beschreiben ihn in dieser Phase als eher ruhiger. Er sei abends nach Hause gegangen, habe lieber Rugby geschaut, als in Clubs zu gehen. Elite Model Management ging 2004 in Konkurs und hat sich dann in zwei Unternehmen aufgespaltet. 2011 wurde Maries Vertrag bei Elite nicht verlängert. Ein Manager soll sein Verhalten als widerwärtig bezeichnen.
2011 aber erst.
Ja.
Das finde ich auch immer so Wahnsinn, ne? Das ist ja dann, man sollte ja meinen, die schämen sich dann und nehmen ihr Geld und dann verzieht euch irgendwo hin und lebt im, wenn euch schon nichts passiert, strafrechtlich im Schweigen weiter. Aber die machen ja einfach
weiter.
Nur heiraten Model, arbeiten weiter in der Industrie bis 2011 bei Elite. Also das ist wirklich, das ist krass. Das ist schon fast dreist. Das ist einfach ganz unverschämt.
Finde ich auch. Das Ding ist natürlich nur, es gab zwar schon diese BBC-Doku, diese Vorwürfe waren im Raum, aber erst 2020 haben sich ja dann die meisten Frauen getraut, offen eben das auszusprechen, was ihnen passiert ist. Und da kommen wir jetzt auch zu diesem Punkt. Er ist, nachdem er bei Elite sozusagen gekickt wurde, ist er zu We Management gegangen, das ist auch eine Pariser Agentur, und die hat er dann bis 2020 mitgeleitet. Und nach Bekanntwerden der Ermittlungen wurde er dort entlassen. Nichtsdestotrotz, ich finde es trotzdem zu lang. Also den Mann hätte man eher stoppen können und sollen. Er lebt heute zwischen Paris und Ibiza, nach eigenen Angaben oder beziehungsweise nach anderen Angaben hauptsächlich eben auf Ibiza. Er hat schon damals und auch immer noch alle Vorwürfe bestritten. Über seine Anwälte hat er damals ausrichten lassen, die Anschuldigungen machten ihn sehr betroffen. Er beabsichtige, sich im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen aktiv daran zu beteiligen, dass die Wahrheit ans Licht komme. Gegenüber der Sunday Times zum Beispiel hat er erklärt, es sei nicht angemessen, sich zu den Vorwürfen zu äußern, außer um sie kategorisch zu bestreiten. Also der ist sofort in die Defensive gegangen. Und jetzt wird es nochmal spannend, weil diese Verbindung zu Jeffrey Epstein halt eben jetzt natürlich nochmal hochkocht. Also ähnlich wie bei Jean-Luc Brunel war das sicherlich in der Branche kein Geheimnis, dass diese Männer alle irgendwie miteinander verknüpft waren. Aber es wird jetzt natürlich nochmal lauter und größer, weil die Files veröffentlicht wurden. Und genau die zeigen, dass eben eine direkte Verbindung bestand zwischen Epstein, also eine direkte geschäftliche Beziehung, aber halt eben auch mehr als das eigentlich, ne? Es gibt diverse Beweise und Indizien, die dieses Dreieck von diesen Männern halt eben zeigt. Es gibt einmal freigegebene Dokumente und E-Mails, ne? Also vor allem Schriftverkehr, die eine Kooperation zwischen der Elite Model Management Agentur von Marie und Brunels Agentur MC2 zeigen. Es gibt finanzielle Verflechtungen. Es ist zum Beispiel nachgewiesen, dass Jeffrey Epstein Brunels Model Agentur MC2 finanziert hat. Das hast du ja auch schon in dem ersten Part erzählt, Freddy. Und jetzt überprüfen die Ermittler gerade, inwieweit Maries Strukturen in dieses finanzierte Netzwerk mit eingebunden waren. Das weiß man halt noch nicht hundertprozentig. Es gab natürlich auch in diesen Abermilliarden, Tausenden, ich weiß nicht, wie viel es waren, unendlich viele Fotos und Namenslisten. Und genau die haben sich natürlich auch betroffene Frauen und ehemalige Models angeguckt. Und die haben dann erkannt, dass auf den Fotos wichtige Mittelsmänner aus dem direkten Umfeld von Gérald Marie waren. Zum Beispiel der französische Model-Scout Daniel Siat. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt richtig ausspreche.
Wahrscheinlich nicht, genau.
Der wurde in den Akten identifiziert und steht im Verdacht, Frauen angeworben, missbraucht und anschließend direkt zu Marie gebracht zu haben. So, und der ist auf den Fotos in den Epstein-Files mit am Start. Mehr muss ich eigentlich dazu auch gar nicht sagen. Es gibt dieses berüchtigte schwarze Buch von Epstein. Das ist ein Adressbuch. Da sind natürlich auch die beiden Herren aufgelistet. Es gibt diese Festplatten, die Computerdaten, Telefonlisten und sowas. Die werden jetzt alle untersucht, sich genau angeguckt. Aber ich glaube, das ist relativ klar schon. All diese Frauen beschreiben ein identisches und koordiniertes System. Junge Frauen wurden von Scouts unter dem Vorwand internationaler Modelkarrieren angeworben. Und all das verbindet sich dann irgendwie so hinter den Kulissen miteinander, dass du Jean-Luc Brunel hast, dann hast du Gérald Marie und du hast Jeffrey Epstein. Der die Kohle hat, so wie Friedi es im ersten Teil auch schon wirklich sehr gut beschrieben hat und eigentlich voll auf den Punkt gebracht hat, der hat die Kohle und die beiden anderen Männer in Paris haben die Frauen.
Ja, die hatten ein legitimes System, an die Frauen zu kommen.
Richtig.
Einen besseren Deckmantel konnte Jeffrey Epstein sich wahrscheinlich ja überhaupt nicht überlegen oder ausdenken.
Ja.
um auch dann auch an junge Mädchen dran zu kommen.
Ja,
ne?
Ja, ganz, 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 ganz schlimm. Ich finde es auch schlimm, zur Einordnung für dich auch, Friedi, weil du eben auch danach gefragt hast, dass diese Verjährungsfristen, ne, das ist schon echt scheiße, weil zum Beispiel in New York oder in Amerika gibt es teilweise andere Fristen. Deswegen hat Carrie Otis auch in New York Klage eingereicht, weil da andere Fristen gelten. Weil in Frankreich ist es so, Vergewaltigungsvorwürfe von Erwachsenen verjähren nach 20 Jahren, bei Minderjährigen nach 30 Jahren. So, und das war dann teilweise alles schon zu spät. Und die Frauen sagen, auch ganz aktuell, sie hätten trotz jahrelanger Vorwürfe keine Unterstützung und keine Gerechtigkeit bekommen. Ja, und kämpfen jetzt dann halt eben nochmal, weil man halt vor allem, ich kann es mir nur so erklären, dass die jetzt, weil halt eben diese Epstein-Files rauskamen und klar wurde, was für ein krankes System dahinter steckt, ja, und auf einmal diese beiden Männer da auch mit unterwegs sind und irgendwie erwähnt werden und Fotos zu sehen sind und so, dass die jetzt einfach die Hoffnung haben, dass das nochmal Beweis genug ist, dass da jetzt was passiert.
Ja, ich glaube, die wollen absolut zu Recht, ne, das Momentum nutzen,
ja,
weil die Welt nicht mehr wegschaut. Und ich glaube, die Justiz kann auch nicht mehr wegschauen. Die können nicht mehr irgendeinen Deal machen und das dann verschwinden lassen. Das geht nicht mehr. Dafür schaut die Weltöffentlichkeit zu krass drauf.
Richtig. Genau so ist es.
Richtig auch so.
Ja, genau so ist es. Ich habe noch was gefunden in der Recherche, was ich auch richtig spannend fand. Und zwar gibt es einen Film von 60 Minutes in Kooperation, denke ich mal, mit der Model Alliance. Also so heißt auf jeden Fall auch die Seite. Und da steht, die Model Alliance ist stolz darauf, an der Seite all der Frauen zu stehen, die ihre Geschichten mit 60 Minutes im Rahmen der weltweiten Untersuchung gegen den ehemaligen Chef einer Modelagentur, Gérald Marie, geteilt haben. Ihm wird jahrzehntelanger sexueller Missbrauch von Models vorgeworfen. Und diese mutigen Frauen planen, nach Paris zu reisen, um gegen Marie auszusagen. Da aufgrund des langen Zeitraums keine Klage mehr gegen ihn erhoben werden kann, betont ihre Anwältin, wie wichtig es sei, dass sich auch die jüngeren Opfer, mit denen sie gesprochen hat, melden. Und dann ist da ein Aufruf auf der Seite. Wenn Sie ein Überlebender von Gérald Marie sind oder Informationen zu diesem Fall haben, können Sie sich unter der und der, das ist jetzt hier leider bei mir in einer anderen Farbe, ich muss das gleich nochmal raussuchen, aber es gibt E-Mail-Adressen, die dann erwähnt werden mit einem aktiven Aufruf, dass diese Frauen sich melden sollen. Ne? Das fand ich nochmal gut. Also, dass es sowas gibt. Ich hoffe, das bringt auch was, ne, dass sich die Leute dann wirklich oder die Frauen trauen, eben, ja, zu sprechen und sich zu wehren. Der Fall kocht auf jeden Fall gerade wieder hoch und das finde ich sehr, sehr gut, weil es eigentlich ja stellvertretend ist für diese ganze Branche, ne. Zeigt eigentlich nur, wie stark die Abhängigkeiten in der Modelbranche ausgenutzt werden konnten und wahrscheinlich auch immer noch können. Ehrlich gesagt, ne, das wird ja nicht plötzlich aufgehört haben. Es ging hier nicht um einzelne Vorwürfe, sondern um dieses System, um dieses Umfeld, in dem junge Frauen oft ohne Schutz, mit großem Karrieredruck und mit so einem vor allem internationalen Machtgefüge gearbeitet haben. Das, was wir eben auch gesagt haben, die kommen aus ihrer heilen Welt von zu Hause, landen in einem fremden Land und müssen ja irgendwie das Gefühl haben, sicher zu sein. Und ehrlich gesagt, ich hätte es genauso, wenn ich mich bei einem sicher gefühlt hätte, dann ist es bei einem der renommiertesten Modelagenten der Welt.
Ja, natürlich. Und das ist ja auch so pervers, ne? Die sind so schutzbedürftig dann in dem Moment und so abhängig. Und das wird dann einfach eiskalt, wird das ausgenutzt.
Ja, das ist vor allem aber auch so ein bisschen das Hauptproblem, ne? Weil wenn man sich mal Models anguckt, die sind ja oft sehr, sehr jung, die sind austauschbar und die sind beruflich super abhängig von genau diesen Menschen. Und gerade wenn jemand am Anfang steht, hat er ja überhaupt gar keine Verhandlungsmacht. Es gibt keine sicheren Verträge und ist irgendwie darauf angewiesen, dass genau diese Agenturen, die Scouts, die Fotografen, die Castings und Marken sie sehen und buchen. Und genau in so einem Umfeld ist es für so einen Mann wie Gérald Marie jetzt in dem Fall ein leichtes, enorm Druck auszuüben. Ja. Also der musste sich ja noch nicht mal anstrengen.
Nee. Und ich weiß, ich stelle mir auch gerade so vor, dann bist du bei Castings, dann du wirst ja so krass auf deinen Körper reduziert und bewertet. Ich will gar nicht wissen, wie oft die angewiesen werden, sich auszuziehen, obwohl es vielleicht nicht nötig gewesen wäre. Komm mal hier mit einem weißen T-Shirt, komm mal hier mit Kini nur an und so. Also das ist wirklich ganz furchtbar. Mein Kopfkino steigert sich da gerade sehr rein.
Ja, vor allem ist es ja, ich verstehe es total so problematisch dazu, dass das so normalisiert wird. Genau das, was du gerade sagst, dass das dann nicht mehr, also sicherlich hat man dann ein Störgefühl, wenn ein Model-Scout zu dir sagt, bitte zieh dich aus, obwohl das eigentlich nicht Thema sein sollte, aber du machst es ja trotzdem. Und genau das ist es. Es gibt immer wieder ja irgendwie Berichte von Betroffenen und auch Journalistinnen, die da eintauchen undercover in die Branche. Und genau dieses Muster wird immer wieder deutlich, nämlich sexuelle Anspielungen, unerwünschte Berührungen, Druck zu privaten Treffen, Angebote von Jobs gegen Gefälligkeiten und das Gefühl, man müsse schweigen, um die Karriere nicht zu verlieren. Und genau solche Geschichten sind halt keine Einzelfälle, ne? Die hast du überall. Aber vor allem dann natürlich, wenn du einen Mann oder ein System hast mit mehreren Männern jetzt in dem Fall, die haben wie so ein Monopol, Monopolmachtstellung und können ja eigentlich machen, was sie wollen und schützen sich selber. Und in vielen, Predi, weil du mich das auch gefragt hattest in der Recherche, in vielen Berichten steht immer wieder belgisches Netzwerk. Das ist so ein Begriff, was immer wieder auch kommt in den ganzen Berichten. Das ist vor allem, geht's da um die, ja, Missbrauchsfälle in der Modewelt. Und genau da, wenn wir jetzt hier zu Gérald Marie und zu Jean-Luc Brunel kommen, ist das nochmal viel krasser. Also dieses belgische Netzwerk steht in super vielen Artikeln dazu. Und da geht's eigentlich im Prinzip, hat es nichts mit Belgien in dem Moment zu tun, sondern, ich hoffe, ich kann das jetzt richtig erklären, es liegt daran, dass Teile bei der späteren Aufarbeitung wurde klar, dass Betroffene und Communities irgendwie einzelne Verbindungen hatten, die geografisch mit Belgien verknüpft sind. Belgische Opfer, belgische Kontakte, belgische Medien, sowas alles. Am Ende ist es aber eigentlich vor allem dieses Netzwerk Gérald Marie, Jean-Luc Brunel, beide waren zentrale Figuren in der internationalen Modebranche und wurden eben, das, was wir eben erklärt haben, die waren sehr mächtig, die haben genau das ausgenutzt und hatten ihre Helfershelfer. Und genau diese Akteure, die haben international operiert, ne? Paris, Mailand, London und einige andere europäische Metropolen waren so die Hauptschauplätze. Und genau wie so ein, du hast es auch gut in der ersten Folge gesagt, wie so eine Spinne, die ihr Netz gesponnen hat eigentlich, kann man das damit, glaube ich, ganz gut beschreiben. Die haben überall so ihre Pfeiler gesetzt, kleine Netze hin und her geschoben und am Ende hatten die ein Umfeld aus Agenten, Scouts und Helfern und die genau das möglich gemacht haben. Ne? Scoutketten, da waren ja nicht nur diese beiden Männer involviert, so wie ich eben gesagt habe, dieser eine Typ, der auf den Fotos erkannt wurde, der war zum Beispiel ja auch, also der hat nicht nur die Frauen hin und her geschoben, sondern der muss auch sich sexuell an den Vergangenen haben und so. Und das macht einen einfach nur so sprachlos.
Ich glaube, es gab wahrscheinlich auch viele Scouts, die, das denke ich mir übrigens auch, ist auch schockierend. Stell mal vor, du warst nicht Täter und kriegst dann mit, was da dann vielleicht auch mit deiner Arbeit passiert ist. Du hast dann vielleicht auch ein Talent gefunden und Gérald Marie darüber informiert oder Jean-Luc Brunel darüber informiert, da ist jemand und was dann mit dieser Frau vielleicht dann auch passiert ist, weil du sie gefunden hast. Ich glaube, das ist auch super hart. Dann habe ich auch gerade gedacht, so, weil du gerade auch von einem Scout gesprochen hast auf den Bildern mit Jeffrey Epstein, wenn dein Chef dir das vorlebt und dir quasi vorlebt, dass das okay ist und du auch einen Hang dazu hast oder das irgendwie auch toll findest oder das geil findest, deine Macht in dem Falle auszunutzen, auch wenn du da nur ein gewöhnlicher Scout bist, das ist ja, das stiftet ja total an, da quasi mitzumachen. Und ja, dann sind das ja auch nur schöne Frauen. Das ist ja für die, die haben ja gedacht, die sind im fucking Paradise. Die können sich da die ganzen Frauen noch aussuchen, sich zuführen lassen, nur schöne Frauen. Und die sind alle abhängig von denen. Ich glaube, da sind die so drauf abgefahren. Sorry, dass ich das gerade so sagen muss. Ich glaube, das fanden die so unendlich geil,
ja,
dass sie da gar nicht widerstehen konnten, das auszunutzen.
Ja. Ja. Und am Ende ist es halt diese Kultur, ne? Wo nur schöne Menschen irgendwie unterwegs sind, wo einer schöner ist als der andere, aber genauso dann geschwiegen wird. Weil du willst nicht die Person sein, die laut wird, weil dann ist deine Karriere direkt vorbei.
Ja.
Du willst weitermachen. Da ist viel Neid mit dabei, sehr viel Macht. Und am Ende, um das irgendwie so ein bisschen, vor allem diese beiden Männer, mit einem Satz zusammenzufassen, haben wir hier einmal Jean-Luc Brunel, der mit dem finanziellen Rückhalt von Jeffrey Epstein diese Agentur gegründet hat, in dieses Netz reinkam. Und Gérald Marie, der ja Chef von dieser Modelagentur, genauso Zugang zu diesen jungen Frauen hatte, genau das Gleiche machen konnte und genau das auch ausgenutzt hat. Und dieses Dreieck von Männern da eben Jahre, Jahrzehnte lang gemacht haben, was sie wollten. Ich bin froh, dass zumindest einer von den dreien jetzt gerade noch lebt und dass da jetzt nochmal so ein bisschen Musik in diesen Fall kommt, ne, dass das gerade wieder hochkocht und dass da hoffentlich jetzt endlich was passiert.
Ja, dass die Geschichte nicht vorbei ist, ne?
Genau.
Ich frage mich auch die ganze Zeit, boah, Ghislaine Maxwell, was weißt du alles?
Boah, die muss alles.
Die weiß alles.
Ja.
Wird sie jemals aussagen? Finde ich auch interessant. Mhm. Und wenn sie nicht aussagt, wen versucht sie noch zu schützen? Weißt du, was ich meine? Und wir haben ja auch ganz schon oft, also auch darüber, auch bei Instagram darüber gesprochen, das Netzwerk geht ja offensichtlich noch weiter. Also ich finde es halt gerade so spannend zu sehen, dass es halt nicht nur Jeffrey Epstein und Ghislaine waren, sondern dass man halt jetzt wirklich mal merkt, wer die Mittelsmänner waren, wie nah und wie machtvoll die auch waren. Ja. Und wer führt es jetzt noch weiter? Und dann, keine Ahnung, denke ich auch wieder gerade daran, dass Brunel und Epstein innerhalb von 3 Jahren, also Epstein 2019 gestorben, Brunel 2022, beide saßen im Gefängnis, beide kurz vorm Prozess. Beide haben sich erhangen, offiziell. Wer ist noch mächtiger und wer versucht vielleicht, also weißt du, was ich meine, wer könnte auch dahinter stecken? Finde ich auch hochspannend. Also das
und auch total erschreckend. In 10 Jahren, Friedi, und machen die nächste Folge und sagen, ach krass, wir hatten es fast damals.
Wir hatten es fast.
Ja, so, weil ich glaube, das ist so viel mehr vernetzt und so viel tiefer, als wir alle denken. Und uns vorstellen können vor allem. Das ist ja meistens,
auch,
ne?
Ich glaube auch noch, dass es noch ganz viele tiefe Abgründe gibt, in die wir noch gar nicht abgestiegen sind.
Ja. Ich will vielleicht auch gar nicht.
Ich wollte gerade sagen, noch gar nicht absteigen wollen.
Ja. Also mich macht alleine das schon krank, weil man einfach sieht, wie diese 3 Männer in jeweils anderen Positionen, aber mit sehr viel Macht jeweils all das gemacht haben, was sie wollten und eigentlich im Prinzip sich wahrscheinlich kaputt gelacht haben über all das, was nicht passiert. Dass sie ungehindert weitermachen konnten und vor allem so viele junge Menschen, junge Frauen kaputt gemacht haben.
Ja, das Leben von denen zerstört haben.
Ja, also ich hoffe einfach nur, mein Gedanke gerade, während wir darüber gesprochen haben, war nicht, dass jetzt auf einmal Gérald Marie auf was auch immer mysteriöse Weise ums Leben kommt. Jetzt, weißt du?
Mhm.
Auf einmal, das, ja. Ich
habe auch drüber nachgedacht.
Ja, das würde jetzt irgendwie schlimmerweise passen zu diesem Trio. Aber ob es überhaupt so weit kommt, ob der überhaupt Gefahr wittern muss für sich oder andere, das weiß man jetzt nicht, ne? Das wird jetzt gerade ermittelt. Ich bin auf jeden Fall froh und das finde ich schon mal gut, dass Frankreich jetzt eins der ersten Länder ist und so vorangeschritten, dass die direkt reagiert haben auf die Files und gesagt haben, hey, da sind Franzosen mit erwähnt, ja, und auch welche, die vielleicht in der Vergangenheit auch schon mal erwähnt wurden in so einem Kontext. Wir gucken uns das jetzt nochmal genauer an.
Die Geschichte geht weiter, sie ist nicht vorbei. Wir bleiben für euch dran. Ich bin ganz gespannt, wie das für Gérald Marie ausgeht und was diesem Mann blüht. Unglaublich, wie Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell einfach die ganze Modeindustrie ausgenutzt haben, um an Opfer zu kommen, um Mädchen zu rekrutieren für ihre Perversionen. Ich glaube, ich kann kein Supermodel aus den 90ern mehr anschauen, ohne zu denken, was habt ihr erlebt oder was musst ihr?
Was wisst ihr?
Was habt ihr mitmachen müssen? Was habt ihr vielleicht gesehen? Ja, man kann auch keinen Vorwurf machen, dass vielleicht viele weggeschaut haben, weil sie selber Angst hatten. Das ist ja nur die Modeindustrie. Dann ging es ja in Filmen mit Harvey Weinstein. Es war ja überall.
Ja.
Was für eine kranke Zeit. Ich bin so froh, dass es jetzt aufgearbeitet wird und hoffentlich sowas einfach nicht mehr passiert. Dass es jetzt irgendwelche Schutzmechanismen gibt, dass so eine systematische Ausbeutung von Frauen und auch Männern und Kindern, dass das einfach nicht mehr so in der Form stattfinden kann.
Ihr Lieben, gebt uns gerne Feedback, was ihr dazu denkt, wenn ihr euch noch irgendwie nochmal eine Vertiefung irgendwann wünscht oder wenn ihr neue Hinweise findet oder egal was, haut uns das rüber. Wir freuen uns da immer sehr, wenn ihr uns sozusagen auch bei der Recherche unterstützt und uns Tipps und Sachen schickt. Mhm. Nur deswegen hatte ich zum Beispiel jetzt Gérald Marie auf dieser berühmten Liste, auf unserer Podcast-Liste. Von daher, ja, gerne her damit. Wir hoffen, euch hat dieser Zweiteiler gefallen. Und dann kommt nächste Woche wieder eine Update-Folge.
Genau. Also bis dahin, haltet die Ohren steif, wir haben euch lieb, ne?
Dark Secrets.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.